Te enamoraos, boy, side. There we go. Vielen, vielen Dank. Super geil. Geile Energie. Vielen Dank. Moin moin und willkommen bei der zweiten Episode meines Podcasts. In der ersten Episode ging es ja um eine Chorgründungsanfrage von Rebecca. Da hat sich mittlerweile einiges getan. In der zweiten Episode, wie angekündigt, gibt es ein paar Ausschnitte aus einer ganz interessanten Talkrunde, zu der ich eingeladen war. Und zwar am 5. September in diesem Jahr, in 2019, war ich von der Elbkinder Kita-Vereinigung eingeladen, beim 100-jährigen Bestehen in einer Talkrunde zu sprechen, mit dem Namen Die Bedeutung von Gruppe und Gemeinschaft für die Entwicklung von Kindern und für die Gesellschaft. Und da ging es natürlich um meine Eindrücke da als Chorleiter. Genau, moderiert wurde die Runde von Susanne Schierhorn und teilgenommen haben Professor Dr. Holger Brandes, er ist Professor für Psychologie in Dresden, Corinna Scherwart, Gründerin und Leiterin des Pädagogisch-Therapeutischen Fortbildungszentrums in Hamburg, Dr. Franziska Lara, das ist die pädagogische Geschäftsführerin der Elbkinder, Andrea Hummel, die die Kinder- und Familienkonzerte der Hamburger Kamerate macht, Ewald Lienen, der mittlerweile technische Direktor, ehemalige Trainer des FC St. Pauli und ich, wie gesagt, als Chorleiter. Ich gebe zu allen Sachen, die ich da sage, weil ich nur meine Beiträge da publik machen werde, eine kurze Einführung, worum es davor ging und um das Ganze ein bisschen in Kontext zu setzen, damit man verstehen kann, warum ich teilweise mich etwas ereifert habe. Genau, ich hoffe, es ist spannend und gibt ein bisschen Input. Viel Spaß beim Zuhören. Der Talk war schon eine Weile fortgeschritten. Da gab es durch Susanne Schierhorn eine kleine Kurzeinführung von Andrea Hummel und mir als die beiden Musiker der Grunde, in der auch hervorgehoben wurde, wie schön das Thema Musik im gesellschaftlichen und Gruppenkontext ist. Schön finde ich das Thema Musik natürlich auch. Zum Thema gesellschaftlicher Umgang mit Musik habe ich dazu ein bisschen was zu sagen. Ereifere mich da ein bisschen, also an ein, zwei Stellen bitte mir nicht krumm nehmen, wenn ich mich in der Wortwahl etwas rustikal ausdrücke. Ja, also Mitmachkonzerte mache ich tatsächlich relativ jung erst. Ich fange gerade an, das wird deutlich mehr. Ansonsten habe ich, für alle, die es nicht wissen, sehr, sehr viele Chöre mit Leuten, die alle über sich selbst sagen, dass sie nicht singen können. 95% der Leute können auch genau den Tag und den Ort und die Menschen und den Raum festlegen, an dem ihnen das versaut wurde, irgendwann zwischen der dritten und sechsten Klasse klassischerweise, wo man in die letzte Reihe und bitte ohne Triangel verbannt wurde. Ich muss auch der Einführung eben für das wunderschöne Thema Musik so ein bisschen widersprechen. Es gibt kein so kratzbürstiges und arrogantes Thema wie Musik in unserer Gesellschaft. Das ist genau das, in der Grundschule, in der zweiten Klasse in Kinderchor zu kommen. Dafür muss man sich erstmal qualifizieren. Wenn man das mit Mathe machen würde, dann wäre das ein ganz schön entspanntes Leben in der Schule. Ja, Deutsch kannst du nicht teilnehmen, sorry, kannst du nicht. Ja, grundsätzlich krankt, glaube ich, die Pädagogik sehr, sehr schnell mal daran zu sagen, ich überprüfe mal erstmal, bevor ich was beibringe. Das ist insgesamt ein Thema. Bei Musik ist das total krass. Und bei Musik ist es auch so, dass jeder, der von sich selbst sagt, keine Ahnung zu haben, Experte ist. Also klar gab es auch ein paar Idioten, die gesagt haben, Einstein hat keine Ahnung. Aber bei jeder 13-Jährigen, die auf YouTube ein Video hochstellt und besser singt als Mariah Carey, findet jeder Durchschnittsbürger irgendwas zu meckern. Erstmal singt die nicht alle Töne sauber und im Zweifelsfall sind die Titten nicht groß genug. Also es ist wirklich, Musiker werden unglaublich angegriffen und das sage ich nicht zu meinem Schutz, das ist nicht das. Wir haben ein unglaublich großes Problem damit, Leuten bei sowas Schönem wie Musik einfach mal den Lauf zu lassen. Ja, also wenn die nicht leisten, bei dem Thema Musik, ja, bei einem Olympiasieger sehe ich das ein. Aber bei dem Thema Musik, wenn die nicht leisten, dann sind die nichts wert. Also Musik ist kein sehr emotionales, sondern ein extrem leistungsorientiertes Thema. Und ich finde das wirklich sehr, sehr schön, dass diese junge Dame ihr Standing in dem Orchester gefunden hat. Aber die Idee wäre eigentlich, dass jemand, egal wie er aussieht, das Standing kriegt, nicht nur, weil er Performance bringt, die anderen noch wieder mit Benefit gibt. Ja? Das ist Genau, und deshalb ist halt mein Anliegen, dass Musik das ist, was es ist. Erstmal gar nicht so wild, auch gar nicht so wichtig. Es ist, weiß auch jeder übrigens, das unwichtigste Fach in der Schule, da kann man machen, um noch leicht 15 Punkte zu kriegen und irgendein Fach auszugleichen. Trotzdem braucht man dafür eine Aufnahmeprüfung, das ist Irrsinn. Ich würde sehr, sehr gerne dafür sorgen, dass jeder, der Lust hat, das auszuprobieren, einfach sagt, ich probiere das mal und wenn ich Scheiße singe, dann singe ich eben Scheiße. Es könnte trotzdem Spaß machen. Ja? Und das sollten Sie alle wissen. Es gibt kein schöneres Stück Musik als das, was ein Vater oder eine Mutter, so schlecht es auch sein mag, ihren Kindern vorsingt, damit die sich beruhigen oder entspannt sind oder eine schöne Zeit haben. Es gibt nichts Schöneres als Musik, die nur dafür da ist, um schön zu sein und für sich selbst schön zu sein. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Gruppe, die für die Situation maßgeschneidert ist und die dafür da ist, dass eine Interaktion zwischen zwei Lebewesen oder mehreren Lebewesen entsteht. Dann ist Musik richtig, richtig schön. Ob da jeder Ton getroffen wurde oder ob man das auch schneller hätte singen können oder nicht, spielt einfach keine Rolle, wenn jemand sagt, ey, ich bin für dich da, ich würde dir gerne was vorsingen, ich würde dir vielleicht ein Liebeslied ins Ohr singen, ich bin nicht Ed Sheeran, tut mir leid, aber es kommt von ganzem Herzen und ich würde dir jetzt gerne einen Antrag machen oder sowas daraus. Und sorry, dass ich mich so erzürnt habe gerade, aber es ist ein Thema, was mir sehr nahe geht. Danach geht es eine ganze Weile primär durch Ewald Lienen, um den Leistungsdruck und die mediale Vermessenheit, was Sport angeht. Er zitiert da ein, ich glaube, fiktives Interview nach einem Spiel, wo ein Top-Sportler seines Fachs, der seit 20 Jahren 8 Stunden am Tag dafür trainiert und zu den Besten gehört, eine Niederlage erleidet. Und der Sportreporter fragt, was ist da denn jetzt schiefgelaufen, dass das Leben eben nun mal dazugehört und so weiter. Ich glaube, Jordan, der Basketballspieler, hat mal zusammengefasst, wie viele Körbe er nicht getroffen hat und wie viele Spiele er verloren hat. Das gehört nun mal dazu, wie eben diese mediale Beobachtung auch für Musik stattfindet. Dazu habe ich schon ein bisschen was gesagt. Dieses Messen von Leistung oder dieses klemmte, zwanghafte Messen von Leistung, es spricht ja gar nichts dagegen, gut in seinem Fach zu sein, aber dieses von außen Ansehen und Messen von Leistung, das findet auch in der Musik statt. Ich persönlich finde es viel, viel interessanter zu sehen, wie entwickelt sich jemand, etwas, das sich Castingshows ja tatsächlich zum Teil zu eigen machen. Ich finde allerdings in einer eher Hollywood-Zeitraffer-Variante, durch neue Medien ist es viel, viel möglicher zu verfolgen. Wie geht jemand eigentlich daran, von Platz 30 auf Platz 5 vielleicht zu kommen? Vielleicht muss es auch gar nicht Platz 1 sein. Ich habe auf jeden Fall Folgendes geantwortet.
Es ist doch viel anspornender, der Siebte zu sein und nah dran gekommen zu sein, als zu sagen, ich bin der Erste seit 5 Jahren. Was macht man denn dann eigentlich? Was macht man denn, wenn man seit 5 Jahren der Erste und mit Abstand der Abgeschlagene ist? Das kann doch keinen Bock mehr bringen. Da muss man doch was anderes machen. Also es ist doch viel interessanter, Siebter zu werden, eine Chance auf den Fünften irgendwann, auf den Dritten, wenn man an diesen Leistungsgedanken denkt. Es ist doch viel, viel spannender zu denken, wo bin ich eigentlich? Und ich habe witzigerweise heute einen Film darüber gesehen, den kennen alle, In the Line of Fire, sehr, sehr spannender, sehr, sehr altbackener Film, wo es nur um das Spiel ging, wo es nur darum ging, jemanden zu finden, der einen gleich auf ist, um wieder das Spiel zu spielen. Gerade in der Liga, um ein Miteinander zu haben und eben nicht einen ersten Platz. Der erste Platz ist egal, wie ich vorgehe und wie viel Spaß ich dabei haben kann und wie schlau ich sein muss. Das ist interessant.
Die Talkrunde war tatsächlich der letzte Tagesordnungspunkt von einem sehr, sehr ausführlichen Tag, der sich in verschiedenen Vorträgen und Arbeitsgruppen mit dem Thema Gruppe beschäftigt hat. Mir ist aufgefallen, da ich ja nur erst zur Talkrunde dazugekommen ist, dass, wann immer das Thema Gruppe aufkam, auch so negative Aspekte wie Ausschluss aus der Gruppe oder Gruppenzwang und Gruppen, die gezeigt haben, dass sie sehr negative Sachen machen können, aufkamen. Ich persönlich verbinde was sehr, sehr Gutes mit dem Thema Gruppe. Ich habe natürlich auch den Luxus, dass meine Chöre aus Leuten bestehen, die Lust haben, in diesen Chören zu sein. Und wenn die keine Lust haben, dann verlassen sie den Chor und suchen sich einen anderen Chor, der besser zu ihnen passt. Von daher ist das vielleicht für mich einfach nicht so ein Thema. Ich finde es trotzdem wichtig, das Thema Gruppe primär erstmal positiv zu sehen und alle Möglichkeiten, wie das negativ laufen kann, vielleicht etwas später oder an einer Stelle zu haben. Nochmal, das ist wahrscheinlich im Laufe des Kongresses passiert, das habe ich nicht mitbekommen. Aufgefallen ist mir eben dieser negative Aspekt Und dabei kam mir der Gedanke, dass das Thema Gruppe oftmals viel, viel definierter behandelt wird oder impliziert wird, dass es definierter ist, als mir das eigentlich so klar ist, weil ich glaube, dass man sich immer in sehr, sehr vielen Gruppen befindet und je nachdem, was man gerade für eine Agenda hat, auch seine Gruppenzuordnung durchaus ändern kann. Also wenn ich gerade ein Deutscher sein muss, dann bin ich ein Deutscher. Wenn ich gerade kein Deutscher sein muss, dann bin ich nur noch ein Mann und die Frauen sind aber jetzt nicht mehr Deutsche, sondern was anderes. Also die Gruppenzugehörigkeit wird in der Kommunikation meines Erachtens oftmals sich zunutze gemacht, um einen Punkt durchzusetzen, den man einfach machen möchte. Genau, Folgendes hatte ich in diesem Kontext dazu zu sagen.
Okay, ich hatte nur einen Gedanken dazu. Ich bin ja nicht den ganzen Tag dabei gewesen, deshalb bin ich im Thema nicht so komplett drin. Es wurde jetzt immer das Thema Gruppe und sofort auch Ausschluss aus der Gruppe angesprochen, was wahrscheinlich ein relevantes Thema für die Pädagogik ist. Aber im Grunde entscheiden wir uns ja nicht, Teil einer Gruppe zu sein, sondern wir sind in diesem Moment alle Teil von 16 Millionen Gruppen wahrscheinlich ungefähr. Also die Menschheit und die Europäer und die Deutschen und die, die im Raum sind und die, die auf der Bühne sitzen und die, die da sind und die Übergewichtigen und Jungs, die Mädchen und sowas. Wir sind ein Teil von zig Gruppen. Ja? Und wenn man gegenüber an zwei Ampeln steht, ist man sowohl die Gruppe der Leute, die an dieser Ampel steht, als auch die Gruppe der Leute, die auf der einen Seite steht, als auch die Gruppe der Leute, die auf der anderen Seite stehen. Das heißt, ich glaube, man kann Gruppe und Gemeinschaft gar nicht als eine Sache definieren. Und deshalb ist das überhaupt kein Problem, in dem Moment asynchron zu laufen. Deshalb machen mir diese offenen Singen wahnsinnig viel Spaß, weil jemand, der sagt, oh, ich komme gerade nicht mit, aber ich will auch gerade nicht mitkommen, ich hole mir eine Limo, ist da genauso wohl aufgehoben, weil es da egal ist. Es gibt andere Gruppen, da kann man das nicht so machen. Dann kommt man einfach nicht weiter. Wenn da drei Spieler vom FC St. Pauli mitten im Spiel sagen, ach, jetzt ist mir nach Kaffee, ich gehe mal kurz hoch, dann ist das Ziel des Spieles auf jeden Fall oder das Erreichen des Zieles minimiert. Aber das Problem taucht nur auf an zwei Stellen. Erstens, wenn ich ein Ziel habe, was vorgegeben ist, nämlich wir wollen das Spiel gewinnen, sonst wäre es scheißegal, wenn die hochgehen. Oder es taucht dann auf, wenn ich mit 10 Leuten im Raum bin und ich würde gerne mit einem reden, also gehe ich raus, aber derjenige will noch ein bisschen mit den anderen reden, also bleibt er drin. Dann taucht das Problem für mich auf, weil ich dann diese neue Gruppe nicht herstellen kann. Aber ansonsten gibt es das Problem ja de facto gar nicht oder es ist einfach da. Also es ist, diese Konstellationen ergeben sich ja, wenn man kein Ziel verfolgt, von ganz allein. Das ist einfach, steht im Raum, würde ich sagen.
Das war tatsächlich mein letzter Redebeitrag in dieser Talkrunde. Da ging es am Ende nochmal um Ziele. Finde ich ein hochinteressantes Thema, wenn man über Chöre redet. Denn welches Ziel man verfolgt, definiert meines Erachtens sehr, welcher Umgang gepflegt werden muss, welche Regeln gelten, wie weit die Gruppe gefasst sein kann, wie starr oder wie offen die Grenzen der Gruppe sein können und so weiter. Finde ich, ist ein hochinteressantes Thema. Darum wird es auch immer wieder in diesem Podcast gehen. Was habe ich eigentlich vor, wenn ich einen Chor gründe? Was habe ich eigentlich vor, wenn ich einen Chor schon länger habe und ich ein Problem beheben möchte? So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen Input gebracht, wie ich ein paar Sachen sehe. Wenn ihr dazu Meinung habt, schreibt mich bitte sehr, sehr gerne an. Entweder über meine Homepage christiansondermann.de oder über Social Media, alle möglichen Plattformen. Ja, unter Christian Sondermann findet ihr mich jeweils auf jeden Fall. Genau, ich wäre sehr, 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 sehr gespannt, da eure Meinung zuzuhören und mich mit euch auszutauschen. Also bitte tut euch keinen Zwang an und schreibt mir da gerne. In der nächsten Episode, in der dritten, geht es tatsächlich wieder um eine Chorneugründung, diesmal in einem ganz anderen Rahmen. Und zwar habe ich mich mit Rüdiger Rust unterhalten, dem Vorsitzenden der Bergedorfer Liedertafel. Das ist einer der größten und ältesten Männerchöre in Hamburg von 1838. Genau, besteht aus ungefähr 40 aktiven Sängern und hat wie die meisten Männerchöre große Nachwuchsprobleme. Und da jetzt die Hamburger Goldkirchen so durchstarten, haben die tatsächlich mal eine ganz andere Denkweise sich überlegt, wie man das Thema Nachwuchs und junge Sänger in der Bergedorfer Liedertafel angehen könnte. Finde ich hochinteressant, also viel Spaß. Freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Vielleicht habt ihr auch Bock, den Podcast zu abonnieren, dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit oder schaut einfach wieder rein. Ich würde mich derbe freuen. Bis dahin.